Herzlich willkommen hier bei uns im Mutterhaus an diesem strahlend schönen Wintersonntag. Schön, dass Sie Ihr warmes Zuhause verlassen haben und dass wir jetzt im Namen Jesu beisammen sein können. Ich möchte Sie und alle, die im Weitblick zugeschaltet sind, am letzten Sonntag vor der Passionszeit, dem Sonntag Estomihi, ganz herzlich grüßen und gleichzeitig einladen zur nächsten Bibelstunde am kommenden Sonntag mit Schwester Anne Rentschler. Der lateinische Name des heutigen Sonntags Estomihi ist ein Gebetsruf aus Psalm 31, Vers 3 und bedeutet: Sei mir ein starker Fels. Das ist hammerstark. Das Bild auf der Leinwand unterstreicht das. Mit weniger als mit einem starken Felsen im Blick auf Gott ist David nicht zufrieden. Ich denke, wir brauchen diesen Blick und diesen Zufluchtsort, den festen Grund unter den Füßen in unseren Tagen besonders. In jeder noch so kritischen Situation dürfen wir kurz und prägnant beten: Sei mir ein starker Fels. Und dazu passt das Lied, das wir nun hören dürfen und das Sie mit Ihren Augen an der Leinwand sehen und im Herzen mitsingen können. In Christus ist mein ganzer Halt.
Ja, in Christus ist mein ganzer Halt. Christus ist unser Fels, auf den wir wackeln können, aber er wackelt nicht. Wunderbar. Und dieser Gebetsruf, von dem Schwester Anne Rose gesagt hat, der ist im Wochenpsalm 31 enthalten und wir beten jetzt miteinander einige Verse daraus. Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends, sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten. Denn du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ja, auf diesen Felsen können wir uns verlassen, können wir trauen. Dazu singen wir noch ein kurzes Lied.
Herzlichen Dank, das tut so gut. Herr Jesus, ich möchte dir so danken, dass wir hier zusammen sind, in deinem Namen, und dass du uns beschenkst mit so schönen Liedern und mit deinem guten Wort. Und du weißt, Herr Jesus, was jeder heute Nachmittag braucht für sich ganz persönlich. Ach, Herr Jesus, komm du einfach in unsere Mitte und rede du selber. Gib du uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz, damit wir gestärkt werden, damit wir dir vertrauen, damit wir einfach nicht wegrennen oder verzagt am Boden liegen. Hab herzlich Dank dafür. Amen. In unserem Alltag, da begegnen uns immer wieder Gegensätze. Gegensätze, wie sie größer nicht sein können. Das sind zwei wie Hund und Katz. Und das Unfassliche geschieht: Gegensätze ziehen sich an. Der Hund und die Katze meines Neffen zum Beispiel, die spielen miteinander. schmiegen sich aneinander und lecken sich gegenseitig ab. Aber hat mir gesagt, das geht nur, wenn der Hund zuerst da ist. Im menschlichen Leben und in der Natur, da begegnen uns Gegensätze, Phänomene, wie sie größer nicht sein können. Ich denke an den Orkan vor einem Jahr, am 9.10.2. Da fegte das Orkantief Sabine mit Windgeschwindigkeiten von über 180 Stundenkilometer über ganz Europa hinweg und legte den Bahn- und Flugverkehr lahm und richtete mancherorts große Schäden an. In der vergangenen Woche fegten Schneestürme über Teile von Deutschland hinweg. Und immer wieder treten in der Natur Wirbelstürme mit Orkanstärken auf. Ein Wirbelsturm ist ein Wind, bei dem Luft schnell um eine Achse kreist. Können Sie sehen oder ist zu hell? Geht's? Danke. Und da gibt es ein unglaubliches Phänomen. In der Mitte eines Wirbelsturms, da befindet sich das Auge. Und im Auge des Sturms ist es windstill. Dort ist viel Platz. Der Durchmesser eines Auges misst 8 bis 320 Kilometer. Im Schnitt 30 bis 60 Kilometer. Ein Baby könnte dort ganz geschützt und ruhig schlafen. Es passiert ihm nichts. Auch wenn drumherum die Wolken mit den allerhöchsten Windgeschwindigkeiten kreisen. Und nicht nur in der Natur. Auch im persönlichen Leben, da begegnet uns dieses Phänomen. Wie viele Stürme sind schon über unsere Köpfe hinweggefegt. Sie bleiben keinem erspart. Schon ein paar Worte genügen, um einen dem Streichholz gleich zu knicken. Worte können einen verheerenden Schaden anrichten. Und da ist dann die Seele, wie Jeremia in Kapitel 3, Vers 17 in den Klageliedern sagt, aus dem Frieden getrieben. Auch ein Unfall oder eine schwere Diagnose oder eine Krankheit, die auf und ab flammt, sind solche Stürme. Und ich denke auch an Covid-19. Dieser Sturm legt das gesellschaftliche Leben weltweit fast zur Gänze lahm. Und es ist immer so, die Stürme, die treffen uns so gut wie unvorbereitet. Die Jünger, darunter sturmerprobte Fischer wie Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes, fuhren am Abend zusammen mit Jesus über den See Genezareth. Ein arbeitsintensiver Tag lag hinter ihnen. Jesus legte sich hinten ins Boot. Und dann traf sie in der Mitte des Sees plötzlich und unvorhergesehen der Tornado, der sich von den Bergen kommend plötzlich auf das Galiläische Meer stürzte. Und während die Jünger um ihr Leben kämpften, lag Jesus im Boot hinten und schlief tief und fest. Beide außergewöhnlichen Phänomene, von denen ich vorher sprach, treffen aufeinander. Der gewaltige Sturm und das Auge im Sturm. Jesus war im Auge des Sturms und war im tiefen Frieden, geborgen bei Gott, mitten im Sturm. Und solch einem phänomenalen Erleben berichtet David in Psalm 62. Wir wissen nicht, aus welcher Situation heraus er diesen Psalm geschrieben, gebetet hat. Das ist nebensächlich. Aber die Worte, die sind immer zeitgemäß und aktuell. David will, dass das Volk Gottes in stürmischen Tagen und Nächten mit Gott rechnet und ihm vertraut. Und deshalb gibt er sein persönliches Gebet aus der Hand. Er übergibt es seinem Chorleiter und Kantor Jedutun zur Vertonung. Dieser hochmusikalische Mann, der spielte neben Harfe auch Zither, Zimbel und Trompete, war zusammen mit Asaf und Heman, Entschuldigung, für die musikalische Gestaltung der Gottesdienste zuständig. Und dabei wurden sie tatkräftig von den 6 Söhnen des Jedutun unterstützt. Davids Gebet sollte im Gottesdienst gesungen werden. Die Töne, kombiniert mit dem Text. Der Text und die Töne, die dringen noch in viel tiefere Sphären von unserem Inneren ein, als nur das gesprochene Wort. Geistliche Lieder und Choräle trösten auf wundersame Weise, vor allem, wenn man niedergeschlagen ist und es einem gar nicht gut geht. In schweren Krankheitszeiten und auf dem letzten Weg. Von daher ist es besonders schwer, dass wir nicht öffentlich singen können. Aber wir können es zu Hause in den eigenen 4 Wänden und hier im Herzen tun. Die Melodien bringen die Texte in unserem Inneren zum Klingen. Wie gesagt, wir kennen die ursprüngliche Melodie von Psalm 62 heute nicht mehr. Aber wir haben den heilsamen und einprägenden Text. Ein Gebet voll tiefem Gottvertrauen. Helmut Lamparter vermerkt fein: Stünde dieser Psalm nicht in der Bibel, so würde in dem großen, so vielstimmigen Chor des Psalters eine wichtige Stimme fehlen. Wir hören in den Psalmen von Jubel und Saitenspiel, von Seufzen und Klagen. Festliche Hymnen wechseln mit flehenden Hilferufen. Menschen schreien zu Gott, wie ein Ertrinkender nach dem Retter schreit. Im Psalm 62 kehrt die große Stille ein. Und das ist es, was diesen Psalm auszeichnet: die große Stille. Es ist nicht die verdächtige und unheimliche Stille vor dem Sturm. Nein, das ist gewaltig und besonders. Es ist die Stille im Sturm. Und das ist wahrlich ein Geheimnis. Dieses Thema durchzieht diesen Psalm, den ich Ihnen jetzt lesen werde. Ein Psalm Davids für Jedutun. Vorzusingen. Meine Seele ist still vor Gott. Von ihm kommt meine Rettung. Nur er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. Wie lange stellt er alle einem Mann nach, um ihn zu erschlagen? Wie eine hängende Wand, wie eine rissige Mauer. Sie beratschlagen nur, wie sie ihn niederstoßen. Lügen macht ihnen Freude, mit ihrem Mund segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. Bei Gott ist mein Heil, meine Ehre, der Fels meiner Stärke. Meine Zuversicht ist bei Gott. Hofft auf ihn alle Zeit, ihr sein Volk. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Menschen sind ja nichts. Große Leute sind auch fehlbar. Sie wiegen alle miteinander weniger als nichts. Verlasst euch nicht auf Unrecht und Frevel und setzt nicht leere Hoffnung auf Raub, der vergänglich ist. Fällt euch Reichtum zu, dann hängt das Herz nicht daran. Gott hat ein Wort geredet, das habe ich zweimal gehört, dass Gott allein mächtig ist. Und du, Herr, bist auch gnädig und vergiltst jedem, wie er es verdient. Ich habe die Auslegung überschrieben mit nicht Stille vor, sondern Stille im Sturm. Und die Gliederungen, drei Strophen, die habe ich von David übernommen. Strophe 1 und 2 enden in Vers 5 und Vers 9 jeweils mit einem Selah, Pause. Die erste Strophe beginnt im Auge des Sturms. Ihr Kennzeichen ist, und das ist mein erster Punkt, Stille im Sturm. Psalm 62, Vers 2 beginnt bei Elberfelder Schlachter, Hoffnung für alle, der guten Nachricht und der neuen evangelistischen Übersetzung mit dem Adverb, dem Umstands- oder Nebenwort nur. Nur auf Gott vertraut still meine Seele. Nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Nur auf Gott wartet still meine Seele. Nur auf Gott vertraue ich und bin ruhig. Nur bei Gott wird meine Seele still. Sechsmal kommt dieses kleine Wort im hebräischen Grundtext vor. In Vers 2, 3, 5, 6, 7 und 10. Und zwar gewichtig. Viermal in Bezug auf Gott und zweimal in Bezug auf die Feinde. Nur, das bedeutet einzig und allein, ausschließlich, aber auch ja, wahrlich und dennoch, wie andere übersetzen. Gott ist für den David wirklich alles. Nur bei ihm wird seine Seele still und kommt sie zur Ruhe. Die Bibel beschreibt mit dem Begriff Seele immer den gesamten Menschen nach Geist, Seele und Leib. Die Seele ist ohne den Leib nicht denkbar. Das hebräische Wort Nefesh für Seele bedeutet ursprünglich Kehle. Und dann Atem, Lufthauch, der durch sie eingezogen oder ausgestoßen wird. Oder frei atmen, aber auch Leben, Wesen, Gemüt. Was für eine Vielfalt, was für ein buntes Spektrum unserer positiven und negativen Affekte, der Gefühle und Stimmungen, das gesamte Verlangen bis hin zur Gier, er oder sie kann den Hals nicht vollkriegen, ist da drin enthalten. Und der David sagt, nur bei Gott wird meine Seele still. Dabei weiß er auch, meine Seele, die kann auch anders. Die Seele kann verwirrt, ja richtig gehend aufgelöst, aufgewühlt, betrübt, erschrocken, traurig, mutlos, verschmachtet, verzagt, bedrückt, niedergedrückt und total unruhig sein und verzweifelt stöhnen. Das habe ich aus den Psalmen rausgeholt. Davids Seele ist, obwohl der Sturm um ihn herum mächtig tobt, ganz ruhig und still. Warum? Weil der David alles von Gott erwartet. Nur auf Gott vertraue ich und bin ruhig. Von ihm allein erwarte ich Hilfe. Hat sich das der David nur eingeredet? Ist das eine Einbildung? Ein Hirngespinst, eine Fata Morgana, Eine Vorspiegelung von falschen Tatsachen? Ein fernöstliches Mantra, das man wie einen Riss in der Schallplatte unaufhörlich wiederholt? Oder gar eine Verdrängung von Tatsachen? Das, was der David da betet, ist Fakt. Eine real erlebte Tatsache. David ist dabei aktiv beteiligt, auch wenn er das im Moment überhaupt nicht erlebt. Die Luther-Übersetzung gefällt mir auch sehr gut. Da lesen wir, meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Wörtlich heißt es gar, meine Seele ist stille Ergebung. Und ein Ausleger schreibt dazu, die Seele ist nicht nur zur Stille gekommen, sie ist gleichsam zur Stille geworden, nur weil sie ganz bei Gott ist und im Vertrauen zu ihm lebt. Von ihm kommt nicht nur die Hilfe, er ist selber die Hilfe. Und ich habe mir gesagt, Fleisch und Blut haben das dem David nicht eingesagt, sondern Gottes Geist. Die Gewissheit, Gott wird mir helfen. Und der daraus resultierende Friede und in diese Stille, in die Gott ihn hineinnimmt, kann man sich nicht selber einreden. Das kann man nicht selber produzieren. Da gibt es keine Methode. Das ist ein Geschenk von Gott, etwas, was Gott wirkt. Und zwar mitten im Sturm. In Vers 3 bringt David ein weiteres Nur in Bezug auf Gott ins Spiel. Hier bekennt er, wer Gott für ihn ist, und damit rühmt und ehrt er ihn. Nur er, Gott allein, ist mein Fels und meine Hilfe, meine Festung, meine sichere Burg. Ich werde kaum, einer Übersetzung heißt es, ich werde nicht viel wanken. Also wie Schwester Renate so schön gesagt hat, es können mir die Knie schlottern. Aber mehr nicht. Der David ist gewiss, Gott ist unerschütterlich. Wer auf diesem Felsen steht und in dieser Felsenfestung Zuflucht hat, der ist geschützt, der ist sicher und geborgen. Er kann zwar kaum oder nicht viel wanken, ja, wackeln, schlottern, aber nicht fallen. Und deshalb ist der David ruhig und still wie ein Kind im Arm oder an der Brust seiner Mutter. Still und gestillt, rundum zufrieden. Nicht nur vor, sondern mitten im Sturm. Er befindet sich, während der Sturm heftig tobt, im Auge des Sturms. Mir hat auch die englische Übersetzung sehr gut gefallen. Da kommt noch ein weiterer Punkt rein. Er allein ist mein Fels, mein Retter, meine Verteidigung und meine Festung. Das gefällt mir. Er ist meine Verteidigung. Das heißt im Klartext, ich sag oder mach nichts ohne meinen Verteidiger, ohne meinen Anwalt. Er bringt mich durch. Und vor meinem Gott müssen alle Anklagen der Feinde verstummen und alle Angriffe abprallen. Deshalb ist die Frage in der englischen Bibel verständlich und naheliegend. Warum sollte ich dann angespannt vor Angst sein, wenn Probleme kommen? Und David ist, als er diese Verse betet, seine Situation alles andere als rosig. David weiß wohl, wie es um ihn steht. Er weiß, es geht um Leben, um Tod. Alle gegen einen. Und doch gerinnt dem David das Blut nicht in den Adern. Er ist geborgen bei Gott, ruhig und still im Sturm. Und diese Erfahrung der Stille im Sturm schenkt Gott seinen Kindern. Ich möchte an Paulus erinnern, der angesichts des größten Sturms aller Zeiten, der gewiss kommen wird, dem Gericht Gottes in Römer 8, Vers 1 gewiss ist und ruhig fragt, müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Kühn und mutig bietet David seinen Feinden die Stirn, indem er sie fragt, wie lange wollt ihr noch anstürmen gegen einen einzigen Mann? Mit Geschrei und erhobener Faust. So steht's nach Professor Delitzsch nur in dem hier vorkommenden Wort im Grundtext. Wollt ihr ihn allesamt niederschlagen? So als wäre er eine Wand, die sich schon bedenklich neigt, eine Mauer, die kurz vor dem Einsturz steht. Sie planen, ihn aus seiner führenden Stellung zu stoßen. Und dabei ist ihnen jede Lüge recht. Über ihre Lippen kommen Segenswünsche. Im Herzen jedoch verfluchen sie einen. Ja, David kennt die Pläne der Feinde. Sie haben seinen Untergang eiskalt vorprogrammiert. Und doch konnten die Feinde ihm den Frieden im Sturm nicht rauben. David hat und wartet auf den Herrn und rechnet fest damit, Gott wird eingreifen. So ehrt er ihn und so betet er ihn an. Das ist die Vorbereitung auf den Zeitpunkt, wo Gott den Befehl zum Handeln erteilt. Und bis dahin gilt, schau vor allem auf Jesus. Sein Blick leitet dich auch bei Nacht. Deine Angst und Sorge verlieren sich in dem Licht seiner Liebe und Macht. Das dürfen wir jetzt instrumental auf Deutsch und Englisch hören. Die Gefahr ist noch nicht vorüber. Und deshalb braucht's, und dabei bin ich beim zweiten Punkt, Stärkung im Sturm. Vers 1 hatte David noch bekannt, nur auf Gott vertraut still meine Seele, von ihm kommt meine Hilfe. In der zweiten Strophe, da führt der David ein Selbstgespräch. Er verheimlicht es nicht, er schämt sich deshalb nicht und sagt, das ist was Gutes, dass man manchmal auch mal mit sich selber spricht und gibt das auch aus der Hand. Er wiederholt vor sich das Geheimnis, das er gelernt hat. Ich habe so gedacht, das ist ein wertvoller Tipp auch gegen den Lockdown-Blues. Und ich zitiere nach der guten Nachricht. Immer wieder muss ich es mir sagen. Vertrau auf Gott, dann findest du Ruhe. Er allein gibt dir Hoffnung. Nur er ist der Fels und die Burg, wo ich in Sicherheit bin. Darum werde ich nicht wanken. Oder niemand kann mir schaden. Oder niemand kann mich zu Fall bringen. Ich habe so gedacht, ich glaube, das Vertrauen vom David ist gewachsen. Das hat noch zugenommen. Das erkenne ich im Vergleich mit Vers 3. Da rechnet er damit kaum oder nicht viel zu wanken. Und jetzt ist er gewiss, ich werde nicht wanken. Darum kann mich niemand zu Fall bringen. Nein, er muss weder sich selbst noch seinen Ruf verteidigen, denn auf Gott ruht mein Heil und meine Herrlichkeit, mein starker Fels, meine Zuflucht ist in Gott. Das wiederholt er jetzt wieder in Vers 8. Und dieser tiefen Gewissheit ist dieser Mann durchflutet, dass Gott alles in der Hand hat. Das stärkt Und das muss das Volk Gottes wissen. Mitten im Gebet wendet er sich an das Volk Gottes und damit auch an uns und ruft er uns zu, macht es so wie ich. Mit Gott reden und ihm vertrauen, das ist das Beste, was man tun kann. In Vers 9 bittet er, ihr Menschen, vertraut ihm jederzeit und schüttet euer Herz bei ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Was für ein schönes Bild für das Vertrauen. Den ganzen Inhalt des Herzens vor Gott offenbaren und aufmachen und so wie einer, der einen Sack öffnet und ihn ausschüttet und alles rollt auf den Boden, auch der ganze Staub und Sand, alles Unschöne und Schwere, alles tief Verborgene und Verschlossene, auch die unterdrückten Stürme. So darf's der Glaubende machen, ohne Heuchelei, ohne Schönfärberei, alles Gott ausliefern, beim Namen nennen und ihm übergeben. Das heißt Vertrauen. Gott, der Vater und Jesus Christus ist mein ganzes Vertrauen wert. Das stärkt die Töne von Herr, weil mich festhält, deine starke Hand sind wie ein Sela, das jetzt nach der zweiten Strophe folgt. Des Psalms ist passend zum Text in einer ganz anderen Tonart gesetzt. Sie enthält als drittes eine Warnung vor falschem Vertrauen. Auf alles, was scheinbar Hilfe und Sicherheit verspricht und sich in Wahrheit als trügerisch erweist. Und wieder beginnt David mit einem Nur. Dieses Nur richtet sich gegen die machtstrotzenden und aufgeblusterten Menschen, diese Aufschneider und aalglatten Heuchler. In Vers 10 sagt David, nur ein Hauch sind die Menschen, nicht mehr. Kein starker Windstoß, keine kräftige Böe, eben ein Hauch. Und weg sind sie. Ein Hauch sind die Menschen. Ganz gleich, ob sie sich in gesellschaftlich hohen oder wirtschaftlich starken Positionen befinden. Jeder Mensch ist endlich und sterblich. Der Mensch ist nur ein Hauch, nicht mehr. Auf Wagen steigen sie. Sie sind leichter als ein Hauch. Und das heißt, schätze sie nicht nach ihrem Ansehen, ihrer Zahl oder dem Schein oder ihren Titeln. Schätze sie nach dem Gewicht. Rauskommt, sie wiegen nichts. Sie sind allzumal leichter als ein Hauch. Wenn der Herr Jesus wiederkommen wird, dann genügt ein Hauch seines Mundes. Der Feind und alle gottwidrigen Mächte sind besiegt. Davids Feinde hatten Macht und Reichtum erlangt, weil sie andere unterdrückt und ausgebeutet hatten. David warnte sein Volk davor, diese Lebenseinstellung zu kopieren. Verlasst euch nicht auf Unrecht. Täuscht euch nicht durch Raub. Es mag vielleicht eine Weile erfolgversprechend sein. Es fragt sich nur, wie lange. Als drittes warnt David vor dem Reichtum. Er sagt, fällt euch Reichtum zu. Denn der Reichtum wächst, ohne dass man ihn sucht. Zum Beispiel durch ein Erbe, eine Abfindung, die Auszahlung einer Lebensversicherung, eine Schenkung oder Aktien oder was auch immer es sein mag. Hängt euer Herz nicht daran. Es besteht die schleichende Gefahr, dass das Herz sich unmerklich daran hängt und von Gott abwendet. David schließt mit einem Wort, das Gott geredet hat, das er sich zweimal sagen ließ und sich sehr genau gemerkt hat. Einem triumphalen Schlussakkord. Die Macht ist Gottes und dein, o Herr, ist die Gnade. Du vergiltst einem jeden nach seinem Tun. Damit unterstellt sich David dem Richterspruch Gottes. Er, nur er allein ist es, der das letzte Wort über unserem Leben sprechen wird. Wohl dem, der auf sein Wort hört und ihm, nur ihm allein vertraut. Die Entstehung dieses Liedes, mitten im Sturm, im Auge des Sturms, möchte ich Ihnen kurz weitergeben. Horatius Pfeffert war ein bekannter Rechtsanwalt. Er lebte mit seiner Frau und seinen 5 Kindern in einer schönen Villa außerhalb von Chicago. Der bekannte Evangelist Moody war ein guter Freund der Familie. Horatius Pfeffert war ein Beter. Er organisierte eine tägliche Gebetszeit für Geschäftsleute in Chicago. Der Sommer 1871 war besonders heiß. Am 8. Oktober brach in Chicago ein Großbrand aus. Rund 300 Menschen verloren ihr Leben und über 100.000 ihre Wohnung, ihre Häuser. Der einzige Sohn von Familie Pfeffert kam in den Flammen um. Horatius Pfeffert verlor fast sein gesamtes Kapital, das er in Immobilien investiert hatte. Und nach dem Feuer kam der Winter, Kälte, Armut und Hunger. Und trotzdem setzte sich dieser Mann für die wohnsitzlosen, verarmten und verzweifelten Menschen der Stadt ein, so gut er konnte. Und 4. November 1873 plante Familie Pfeffert eine Reise nach Europa, eine Auszeit. Die Schiffstickets wurden gekauft. Kurz vor der Abreise wurde Pfeffert durch einen Geschäftstermin aufgehalten. Seine Frau mit den 4 Töchtern fuhren auf dem Luxusdampfer Ville du Havre voraus. Eine befreundete Familie begleitete sie. Das Meer war ruhig. Die Nacht vom 21. auf den 22. November war schön und sternenklar. Um 2 Uhr, als schon alle schliefen, gab's einen lauten Knall. Das Schiff hatte ein englisches Segelschiff gerammt. Man hörte Schreie, die Passagiere rannten auf Deck, es herrschte ein wildes Durcheinander. Anna Pfeffert hatte ihre jüngste 2-jährige Tochter auf dem Arm. Das Wasser stieg ganz schnell. Die 7-jährige Maggie sagte, bete. Und darauf kniete die Mutter mit ihren Kindern nieder und betete, Gott möge sie retten oder zum Sterben bereit machen, wenn dies sein Wille sei. Maggie schaute die Mutter an und meinte, Mama, Gott wird sich um uns kümmern. Und die 9-jährige Annie sagte: Hab keine Angst, das Meer gehört ihm. 12 Minuten nach der Kollision versank der Luxusdampfer im Meer. Alle 4 Kinder der Spaffords und 226 weitere Menschen ertranken. Ein Matrose ruderte noch einmal über die Stelle, wo das Schiff gesunken war, und entdeckte Frau Spafford im Wasser schwimmend. Nach 10 Tagen wurde sie in Cardiff an Land gebracht. Sofort telegrafierte sie ihren Mann, allein gerettet. Ihr Ehemann reiste sofort zu ihr. Als er den Ozean überquerte, weckte ihn in der Nacht der Kapitän. Sie fuhren über die Stelle, an der der Luxusliner gesunken war. Hinterher ging Herr Spafford in seine Kabine, war innerlich aufgepeitscht von Trauer und Schmerz. Und in dieser Not suchte er Trost bei seinem Herrn Jesus Christus. Jesus tröstete ihn. In jener schweren Zeit, ich weiß nicht, wie lange später, da schrieb er zur Erinnerung an den Tod seiner Kinder dieses Lied, das auch heute noch in vielen Gemeinden gesungen wird. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern. Und es ist so schön, dass wir das jetzt hören dürfen zum Schluss. Herr Jesus, hab so ganz herzlichen Dank für den Trost, den wir bekommen aus deinem Wort und aus diesen wunderbaren Liedtexten. Und danke, Herr Jesus, dass du sie uns behütest und bewahrst in unserem Herzen, wenn wir jetzt weggehen. Du weißt auch, was für Stürme über uns wegfegen, über jeden Einzelnen. Und hab so herzlich Dank, dass du uns das schenken kannst, diese Ruhe, diesen Frieden im Sturm, mitten im Sturm und diese Stärkung durch dich. Ach, Herr Jesus, hab herzlich Dank und dass wir miteinander beten dürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Ich möchte ganz herzlich Schwester Renate und Frau Bacher danken für die musikalische Umrahmung und auch an der Technik im Schaltpunkt. Herzlichen Dank. Und jetzt wünsche ich Ihnen, dass Sie gut nach Hause kommen. Eine gesegnete Woche. Auf Wiedersehen.